Meine Frau und ich haben früher Jugendarbeit gemacht in Emmendingen und es war nicht als offenes Konzept gedacht, aber irgendwann sind drei Italiener gekommen von der Eisdiele und die fanden es irgendwie gut bei uns, weil wir hatten viel Platz, einen Billardtisch, einen Kicker und die haben nächstes Mal wieder drei mitgebracht. Also eigentlich ging die Geschichte anders. Ich habe die Jugend übernommen und dann haben die, wo schon länger in der Jugend waren, gesagt, sie hören jetzt auf und dann war niemand mehr da, es gab keine Jugend mehr. Dann habe ich zu Gott gesagt, wir brauchen jetzt wieder Leute, bring doch ein paar. Und beim nächsten Mal kamen schon vier neue Leute. Dann kamen eben die drei Italiener, waren wir sieben und irgendwann waren wir 10, 20. Und es war aber so ein offenes Konzept, das heißt, jeder durfte halt kommen und wir haben viel Zeit miteinander gebracht. Und irgendwann gab es die Idee, im Jugendraum zu übernachten, ein, zwei Tage über ein Wochenende, damit man sich so richtig kennenlernt und mal sieht, wie lebt der andere und damit auch Glaube, so das war meine Idee, so sichtbar wird, dass sie auch sehen, was Glaube bedeutet. Auf jeden Fall haben wir da übernachtet. Was ich natürlich nicht wusste, ist, dass die alle erst um 4, 5 morgens ins Bett gehen. Ich habe mich dann irgendwann hingelegt, aber am nächsten Morgen ist Folgendes passiert, da war die Kamera weg von einem der Jugendlichen. Und es war natürlich ein großes Tamtam. Dann habe ich alle zusammengerufen, ich glaube, wir waren so in der Nacht 10, 12 Leute. Und ich habe gesagt, bevor jetzt nicht rauskommt, wo die Kamera ist, geht hier keiner nach Hause. Und da war ich auch fest entschlossen, ich lasse keinen gehen, wenn wir den ganzen Tag sitzen, bis es jetzt rauskommt, wer die Kamera gestohlen hat. Und dann gab es halt so die wildesten Theorien. Ja, ich habe einen gesehen, ich glaube, der hat die da hinten versteckt. Dann haben wir da geguckt, da war sie nicht. Ein anderer hat gesagt, ich glaube, der war es, ich habe den gesehen oder ich glaube, da liegt sie. Wir haben überall diese Kamera gesucht. Und eigentlich war irgendwann klar, wir wollten nur eins, wir wollten die Wahrheit wissen, wer diese Kamera geklaut hat. Und ich habe ja mal früher in versteckter Videoüberwachung habe ich mal gemacht, so dass wir irgendwo versteckt Kameras eingebaut haben. Das war immer ein bisschen schwierig für mich als Christ, weil ich musste ja auch manchmal lügen und das konnte ich nicht so gut. Auf jeden Fall hätte ich mir gewünscht, eine versteckte Kamera gehabt zu haben und es gefilmt zu haben, um die Wahrheit zu wissen. Und so hat jeder überlegt, was könnte denn die Wahrheit sein? Und das ist heute Morgen auch das Thema, was ist Wahrheit? Das ist die Frage, die Pilatus an Jesus stellt, wahrscheinlich so eine ironische Frage, was ist Wahrheit? Eigentlich steht er ja so viel vor Jesus, er steht so viel vor der Wahrheit und er kennt sie doch nicht. Zurück zu der Kamera. Es kam dann doch irgendwann ein Zeuge und der war wirklich glaubwürdig und er hat gesehen, wie der Angeklagte dann die Kamera wohl bei Nachbars in der Papiertonne versteckt hat. Da bin ich dann und noch einer hingegangen und da war wirklich die Kamera. Also wenn du dann schon mal was hast, das ist gut. Und dann gab es natürlich mit dem Zeugen eine Gegenüberstellung mit dem Angeklagten und haben gesagt, hier ist die Kamera, da hatte ich gesehen, jetzt gib es endlich zu. Und er hat es dann zugegeben. Das heißt, einmal hatten wir einen Zeugen und dann die Selbstoffenbarung des Angeklagten, der gesagt hat, okay, ich war's. Die Wahrheit kam raus durch den Zeugen und die Selbstoffenbarung. Diese zwei Worte, da komme ich noch drauf zurück, weil es spielt auf der Suche nach Wahrheit eine Rolle. Ein Zeugnis und eine Offenbarung. Wir brauchen das für die Wahrheit. Jetzt ist es mit der Wahrheit ja so. Also, wir wollen ja die Wahrheit wissen, auch über uns selbst. Aber wenn es jetzt jemand sagt, wir wollen es ja auch irgendwie nicht wissen. Also Wahrheit ist so das Geschenk, das niemand haben will. Ich gebe euch ein Beispiel. Vielleicht wurdet ihr heute Morgen schon mit Wahrheit konfrontiert. Es gibt zwei Messgeräte, wahrscheinlich in jedem Haushalt, die sehr deutlich Wahrheit sprechen. Das eine ist der Spiegel und das andere ist die Waage. Und so vorm Spiegel, da kann man vielleicht noch sagen, okay, man überlegt sich, ich gucke kurz rein, sitzt ein Haar schief, aber dann gucke ich auch, dass ich wieder schnell weggucke. Ich möchte zwar wissen, dass alles hier glatt ist und auch gut sitzt, aber dann gehe ich weiter und dann vielleicht die Waage so, da denke ich, okay, Wissenschaftler haben irgendwann bewiesen, dass so eine Waage eigentlich gar nicht so genau wiegen kann. Das ist nicht ganz Realität, da bräuchte man so eine richtige skalierte Waage, die richtig stimmt. Also ich zu Hause habe auch eine relativ schlechte Waage, die zeigt auch nicht so genau an. Ist auch immer ein bisschen ungenau. Und da gibt es alle möglichen Strategien, so ich weiß nicht, manche wiegen sich am Morgen, andere sagen, das ist der schwere Geldbeutel, das ist bei mir wahrscheinlich auch der Fall. So, jeder hat so seine Idee, wie er dieser Wahrheit gegenübertritt. Und jetzt gibt es aber noch einen anderen Wahrheitssager. Und das ist Gemeinschaft mit Menschen. Und das ist irgendwie interessant, da wo wir mit anderen Leuten was zu tun haben, da kommt oft Wahrheit ans Licht. Sei es, dass die uns was sagen, oder sei es, dass so ein Verhalten von uns offenbar wird, was noch gar niemand so kannte. Und so ist Gemeinde zum Beispiel, ist was, da kommt Wahrheit ans Licht. Und damals John Wesley, die haben das so gemacht, wer in die Gemeinde wollte, dem wurden 7 Fragen gestellt. Und da ging es so um Rechenschaft und um Wahrheit. Und es ging darum, ob Menschen bereit sind, das, was sie bewegt, wo sie gerade sündigen, wo sie gerade Kämpfe haben, öffentlich zu machen und dass sie jemand anders erlauben, in ihr Leben mit Wahrheit hineinzusprechen. Und ich denke, wir brauchen Wahrheit. Auch bei uns in der Gemeinde, wir brauchen so Wahrheitssager. Truth Tellers nennt man es in Englisch. Wir brauchen Menschen, denen wir erlauben, dass sie in unser Leben sprechen dürfen. In Liebe natürlich. Nur die Wahrheit allein bringt nichts. Die Wahrheit allein kann tödlich sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Also ihr kennt es ja, man geht aus oder man geht in den Gottesdienst oder man geht irgendwo hin und die Frau zieht sich um und fragt irgendwann, du, steht mir das Kleid? Oder passt es so irgendwie zusammen? Und jetzt die Wahrheit ohne Liebe wäre, das sieht total hässlich aus. Das geht gar nicht. So kannst du heute nicht weg. Also Wahrheit ohne Liebe ist sehr, sehr krass und sehr abweisend. Aber Wahrheit mit Liebe wird halt sagen, du, das Kleid, das steht ja eigentlich recht gut, aber es passt irgendwie nicht zu deinen Schuhen. Also, man redet dann irgendwie weiter, man versucht natürlich das Gleiche zu sagen, aber in Liebe. Das hört sich dann ganz anders an. Die Gefahr natürlich bei der Wahrheit ist, dass wir die letzten 10% Wahrheit nicht sagen. Also man hat so eine Untersuchung gemacht über Besprechungen. Besprechungen sind ja eigentlich was Grausames, so in Firmenbesprechungen. Die gehen immer zu lang und da wird viel geredet. Und man hat untersucht, dass der Punkt ist, warum man oft nicht weiterkommt, ist, dass man sich nicht traut, die letzten 10 oder 5% Wahrheit zu sagen. Man sagt immer, ja, das ist deswegen und deswegen, aber man traut sich nicht, das zu sagen, weil man will den anderen nicht verletzen. Jetzt bin ich hier so auf einer ganz natürlichen Ebene, die Frage, die Pilatus aber stellt, was ist Wahrheit? Auch die Frage für uns heute Morgen, die ist eigentlich eher philosophisch, die ist eher so gesamtübergreifend. Was ist eigentlich Wahrheit? Was ist die Wahrheit in dieser Welt? Was ist die Wahrheit über den Sinn des Lebens? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist mein Ziel? Was ist richtig und was ist falsch? Und dazu lese ich jetzt Johannes 18, Vers 38. Jesus wurde ja gefangen genommen und verraten und sie wollten ihn töten, aber sie durften es nicht und sie bringen ihn dann zu Pilatus und sagen, töte ihn. Und Pilatus nimmt ihn jetzt zu sich. Ich fange an in Vers 33, Johannes 18, Vers 33. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium, also davor ist er herausgekommen zum Volk, weil das Volk und die Juden gingen nicht hinein, sie wollten sich nicht verunreinigen. Also ging Pilatus wieder hinaus und rief Jesus und fragte ihn, Vers 33. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden drum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Da spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Also es ist ein interessantes Gespräch zwischen Pilatus und Jesus. Und Jesus ist eigentlich sehr zurückhaltend und Pilatus fragt ihn, ob er ein König ist. Und Jesus fragt dann: Woher weißt du das? Haben dir das die anderen gesagt? Und ich vermute, dass die Juden zu Pilatus gegangen sind und haben gesagt: Guck mal, der behauptet, er sei ein König, in der Hoffnung, dass Pilatus ihn töten würde. Weil die Situation gab es ja schon mal mit Herodes, als die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind und haben gesagt, sie suchen den König, der geboren worden ist. Dann hat ja Herodes nachgefragt, wo ist denn der und wo soll der geboren werden? Und hat dann alle Kinder zwischen 1 und 2 Jahren getötet. Und ich glaube, dass sie jetzt wieder zu Pilatus hin sind und haben gesagt, hey, der behauptet, er wäre ein König, in der Hoffnung, dass Pilatus ihn töten würde. Deswegen stellt Pilatus ihm die Frage: Bist du ein König? Also hier geht es um diese Königsherrschaft Christi, die hier auf dem Tablett steht. Und Jesus antwortet dann folgendermaßen, Vers 35. Was hast du getan? Fragt ihn Pilatus. Und Jesus antwortet so und sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt, denn wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würden meine Diener darum kämpfen. Und in einer anderen Situation, wo sie ihn gefangen nehmen, das sehen wir in Matthäus, sagt Jesus: Ich könnte sofort Millionen und Legionen von Engeln holen und ich könnte diese Welt überwinden. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also Jesus sagt: Ich bin ein König nicht von dieser Welt. Ich bin ein König, dessen Wahrheit nicht auf der horizontalen Ebene geschieht, sondern ich bin ein König, der eine Wahrheit bringt aus einer anderen Welt. Und diese andere Welt, aus der er diese Wahrheit bringt, ist die Welt von Gott. Er kam ja herab. Er ist das Brot des Lebens, haben wir letztes Mal gehört. Und die Worte, seine Worte sind Geist und Leben, haben wir letztes Mal in Johannes 6 gelesen. Das heißt, die Worte, die Jesus bringt, sind Geist. Sie kommen aus seiner Welt. Das heißt, die Wahrheit, die er bringt, ist eine göttliche Wahrheit. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter, indem er dann in Johannes 14 sagt: Ich bin sogar die Wahrheit. Und Pilatus ist kurz vor dieser Wahrheit. Seine Frau hat auch noch einen Traum und sagt: Hey, verurteilt diesen Gerechten nicht. Aber Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld und will nichts mit der Wahrheit zu tun haben und kreuzigt die Wahrheit am Schluss. Und er gibt den Juden sogar noch die Chance und sagt: Ich gebe euch heute einen frei. Wollt ihr die Wahrheit haben oder wollt ihr den Mörder und den Lügner haben, den Barabbas? Und die Leute entscheiden sich aber, die Wahrheit zu kreuzigen, weil sie die Lüge lieber wollen. Weil die Lüge, oder so, das entspricht uns mehr. Wir wollen die Wahrheit eigentlich nicht. Wir wollen die Wahrheit, ja, aber wir wollen sie doch nicht, weil die Wahrheit tut uns weh. Und deswegen wollen viele Menschen Jesus nicht, weil das tut ihnen eigentlich weh und es ist unangenehm und es bringt Dinge ans Licht, die wir nicht wirklich so wollen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr so anderen Menschen von Jesus erzählt, oder bei mir ist es so vorm Predigen. Für mich ist das immer ein unheimlicher Kampf. Manchmal fragen mich Leute, wie lange hast du gebraucht oder so. Das kann man irgendwie nicht in Worte fassen, weil die Zeit ist gar nicht das Problem, sondern dieser Kampf. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn das für ein Kampf, wenn ich predigen muss? Da passiert alles Mögliche immer. Irgendwelche Leute klingeln, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Viele Störfaktoren. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist der Kampf um die Wahrheit, weil ich ja hier vorne stehe und Wahrheit bringe. Und dieser Kampf um die Wahrheit, der besteht seit 2000 Jahren. Weil der Teufel hat ja verloren, er hat keine Chance mehr gegen die Wahrheit, gegen Jesus Christus. Also versucht er zu kämpfen und sie zu überwinden. Und ein Weg, den der Teufel schafft, wenn er die Wahrheit nicht vernichten kann, er bringt einfach noch viele andere Wahrheiten, damit wir nicht mehr erkennen, was die wirkliche Wahrheit ist. Und über die Jahrhunderte gab es jetzt so viele Strömungen, die gegen die Wahrheit gekämpft haben. Das war einmal der Humanismus, so nach dem Niedergang der Kirche. Humanismus sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Mensch entscheidet jetzt, was gut und falsch ist. Dann kam so der Rationalismus, wo man gesagt hat, okay, die Vernunft ist das Maß. Also das, was ich so erkennen kann, was ich verstehe, das bestimmt über den Sinn des Lebens. Dann kam der Empirismus, wo man gesagt hat, alles, was man messen kann, auch die Wissenschaftler, alles, was man sieht, sagt was aus über den Sinn des Lebens, über Gott. Dann ging es weiter mit Existenzialismus und heute ist der Postmodernismus, Hedonismus, alles so Ismus-Dinger, das sind alles irgendwie, alles so philosophische Sachen, alle im Kampf gegen die Wahrheit. Und Soziologen haben in den 80er Jahren festgestellt, haben diese Gesellschaft analysiert, wo unsere Gesellschaft denn eigentlich steht und was passiert ist. Und ich möchte euch in drei so Stimmungen ein Bild geben, wo wir aktuell stehen. Und die drei Stimmungen sind einmal, wir sind eine säkulare Gesellschaft, wir sind eine privatisierte Gesellschaft und wir sind eine plurale Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt da folgen könnt, aber ich versuche euch mit Beispielen da reinzunehmen, weil es wichtig ist, diese Welt zu verstehen, weil wir in dieser Welt leben und weil wir in diesem Kampf um die Wahrheit stehen. Ich fange an mit Pluralisierung, Pluralismus. Kennt ihr ja noch von der Schule, der Singular, und der, also Einzahl und Mehrzahl. Plural ist Mehrzahl. Habe ich schon erzählt. Im Minimal die ganze Schokolade, Rewe heißt der heute. Plural heißt, ich habe eine riesen Auswahl an Sachen. Aber keins dieser Sachen ist letztendlich das Richtige, sondern ich kann wählen. Und in einer pluralistischen Gesellschaft zu leben heißt, es gibt eine ganze Reihe von Weltanschauungen und ich darf mir eine aussuchen. Also es ist so, wie wenn ich jetzt einen großen Kuchen habe oder eine Pizza und ich nehme da ein Stück und das ist meine Weltanschauung. Du nimmst dir ein ganz anderes Stück, das ist deine Weltanschauung. Das heißt, Pluralismus ist diese Möglichkeit von verschiedenen Weltanschauungen, die nebeneinander stehen, aber keine Weltanschauung ist letztlich die absolute Wahrheit. Und das ist ein Problem, weil eigentlich es eine Orientierungslosigkeit in den Köpfen und in den Herzen der Menschen hinterlässt. Sie wissen nicht mehr, wo sie hin sollen, weil die vier Hauptfragen der Weltanschauung sind nicht geklärt. Die vier Hauptfragen sind, wo komme ich her? Was ist der Sinn des Lebens? Was oder wie definiere ich Gut und Böse? Und was ist das Ziel des Lebens, das letztendliche Ziel? Und wenn diese vier Fragen nicht mehr geklärt sind, leben wir im Pluralismus in einer Gesellschaft, wo die Leute keine Orientierung mehr haben. Ich habe es letztes Mal mit diesem Astronaut verglichen, der einfach nur noch im Weltall rumschwebt und keinen Punkt mehr hat, wo er anstoßt und der einfach nur noch dahin schwebt, wo ihn gerade das Leben treibt. Das Problem ist aber, wir können nicht leben ohne Absolute. Also wir brauchen absolute Wahrheit. Also hat eine Verschiebung stattgefunden. Man hat das Absolut gestrichen. Es gibt keine absolute Weltanschauung mehr, keine absolute Wahrheit. Was übrigens ja ein Widerspruch ist, ne? Zu sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, ist ein Widerspruch, weil der Satz an sich ist ja dann auch nicht wahr. Also eigentlich ist das total, es passt gar nicht, was die Menschen sich da an Weltbild bauen. Und dann hat man gesagt, es gibt keine absolute Wahrheit, aber wir schaffen eine neue Wahrheit und es nennt sich Political Correctness oder politisch korrekt. Die neue Wahrheit ist politisch korrekt und wir nehmen dieses Absolute jetzt als politisch korrekt und anhand dessen beurteilen wir andere. Das heißt, wir haben wieder eine neue Wahrheit geschaffen. Also politisch korrekt, ihr kennt es ja, was hat man früher gesagt, Mohrenkopf oder Negerküsse. Das ist nicht politisch korrekt. Ich weiß nicht, wie heißen die heute? Schokoküsse. Also so eine Veränderung von Sprache ist ja wichtig. Zum Beispiel hat man ja früher gesagt, mein Weib oder die Weiber. Das war ein ganz normales Wort. Oder Irrenanstalt. Also auch nichts Außergewöhnliches. Also Sprache muss sich schon anpassen. Aber das Problem ist, politische Korrektheit ist zu einer Religion geworden. Du kannst heute nicht mehr auftreten und irgendwas sagen gegen Homosexualität oder gegen irgendwas anderes, weil du bist nicht mehr politisch korrekt. Das heißt, du verletzt das Recht eines anderen. Und man benutzt die politische Korrektheit, um andere in die Enge zu drängen. Spricht von Toleranz und ist selber nicht tolerant. Das nächste ist natürlich in der pluralen Gesellschaft mit dem Kuchen. Du nimmst dir ein Stück und ich nehme mir ein Stück. Ich weiß nicht, kennt ihr das? wenn ich jemand von Jesus erzähle, dann sagen die, hattest du deine Meinung? Also ich habe so für mich was ganz anderes. Ich komme mal zum zweiten Begriff, sonst bleibe ich hier hängen. Säkularisierung. Ich nehme da mal Halloween, also ich war neulich da was trinken. Ich finde es ja auch irgendwie amüsant, da die Skelette. Aber wenn ich so genauer hingucke, ist schon gruselig, da Spinnen, dunkel hier. Ich stelle mir jetzt mal einen Elternabend vor, wo ich irgendwann sitze und sage, hier Halloween kann ich nicht mit, von meiner religiösen Überzeugung her. Und ich stelle mir vor, wie alle denken, hä, was will der? Halloween wegen Religion, wegen Gott und Dämonen und sowas. Völlig abgefahren. Säkularisierung. Säkular heißt, die Dinge von dem Diesseits sind wichtig, das, was hier irdisch ist, das ist wichtig. Alles, was transzendent ist, also alles, was höher ist, in einer anderen Dimension stattfindet, hat keine Bedeutung mehr, sondern nur noch das, was hier ist. Das heißt, Begriffe wie Gott oder von der Bibel her zu zitieren, hat keine Relevanz mehr. Die Definition von Säkularisierung ist, dass religiöse Begriffe und Ideen und Überzeugungen haben ihre Bedeutung im sozialen Leben verloren. Die Leute können nichts mehr damit anfangen, wenn wir sagen, ich glaube oder ich denke, Gott sagt oder die Bibel sagt, da können die nichts mit anfangen. Die denken, was will er, er ist von einem anderen Planet. Säkularisierung. Wenn du heute an der Universität irgendwas mit argumentierst, dass es in der Bibel steht oder dass Gott das gesagt hat oder dass du das glaubst, dann kannst du eigentlich gleich wieder zusammenpacken und nach Hause gehen, sondern entscheidend sind wissenschaftliche Erkenntnisse und das, was die Wissenschaft herausgefunden hat, aber nicht irgendwas Transzendentes da oben in der Ecke. Das Problem in der Säkularisierung ist, dass der Mensch seine Identität verliert. Wenn es Gott nicht mehr gibt, also Transzendenz heißt immer etwas, was darüber hinaus ist, über das Irdische. Wenn es diesen Gott, der über das Irdische ist, nicht mehr gibt, dann verliere ich meine Identität, weil meine Identität ist ja, dass ich im Bilde Gottes geschaffen bin. Das gibt mir Identität und das gibt mir auch dieses Recht auf Heiligkeit. Das gibt auch diese Heiligkeit für Ehe, auch die Heiligkeit für Sexualität. Das sind alles Sachen, die entspringen aus diesem Gott heraus und aus dieser Beziehung, dass wir sein Bild sind und dass wir als sein Bild und sein Ebenbild auch nicht ein Recht haben über unseren Körper. Wir können nicht einfach sagen, ich tue das oder ich tue das. Nein, ich bin sein Ebenbild. Ich achte auf mich, auf mein Leben, auf meine Sexualität, auf meine Ehe, weil diese Dinge sind heilig. Sie sind von ihm gegeben. Das fällt alles weg. Das ist heute egal, ob jetzt, das spielt keine Rolle mehr. Ich komme zum nächsten Punkt, das Privatisierung. Und das heißt, heute leben wir in einer Welt, wo Glaube was Privates ist. Also ich versuche euch wieder ein Beispiel zu geben. Ich habe ja am Arbeitsplatz immer dann erzählt, ich bin Pastor und so. Das war früher noch an meiner alten Arbeitsstelle. Ich habe studiert und so weiter, Theologie und es gab immer wieder gute Gespräche. Aber meine Arbeitskollegen haben irgendwann gesagt, hey, das nervt uns, mach deine Arbeit und behalte das andere aber für dich. Wir wollen, dass du hier deine Arbeit machst, das andere interessiert uns nicht. Guck, dass du fertig wirst, ich will Feierabend. Und das ist Privatisierung. Privatisierung heißt, wir leben in einer Welt, wo das, was du glaubst, in der Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr von Interesse ist. Der Sinn des Lebens und wie du ihn definierst, ist was Privates. Das, was du in der Öffentlichkeit, das Amt, was du inne hast, da hat es nichts verloren. Und wenn du das jetzt missbrauchst, dass du in der Öffentlichkeit so über deinen Glauben sprichst, dann verletzt du eigentlich das Recht eines anderen, der eigentlich was anderes glaubt. Das ist Privatisierung. Man will, dass das privat gehalten wird. Und auf diesem Hintergrund ist es jetzt natürlich extrem schwierig, Wahrheit auszusprechen, weil das rattert alles in unserem Kopf. Wenn wir Leuten Zeugnis geben von Jesus, dann fängt es an zu rattern. Halt mal, das ist nicht politisch korrekt, halt mal, das ist ja eigentlich eine Privatsache. Und der andere sagt dann sowieso, das ist deins, das ist meins, wir kommen gar nicht mehr irgendwo hin. Aber das Problem ist, die ursprünglichen und die essentiellen Fragen der Menschen bleiben ungeklärt. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich? Und an diesen Fragen müssen wir ansetzen. Wir dürfen natürlich nicht mit Moral kommen und sagen, hey, das ist gut, das ist schlecht, sondern wieder da ansetzen an den essentiellen Fragen, wo komme ich her? Wer bin ich? Was ist gut und schlecht? Und wo gehe ich hin? Und interessant ist ja, dass Jesus diese vier essentiellen Fragen komplett beantwortet. Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn des Lebens und wo komme ich her? Und er beantwortet sie in Johannes 14, Vers 6. Und hier kommen wir eigentlich zu dem Kern. Auch das, was ihr heute mitnehmen wollt, sollt, was ihr für euch mitnehmen dürft. Jesus sagt, und nachdem ihn seine Jünger fragen, wo gehst denn du hin, sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, versteht mich richtig, es war jetzt eigentlich alles eine Einleitung, eine Einführung dahin. Ich werde jetzt nicht ewig auf diesem Punkt bleiben, ich komme schon zum Schluss. Aber der Kern, um das es geht, ist dieses Ich Bin-Wort. Das sind ja die Ich Bin-Worte, die ihr mir machen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagt nur, nicht nur, ich bin die Wahrheit, das habe ich ja vorhin erklärt, wenn Wahrheit nur Wahrheit ist, dann ist sie verletzend, weil sie den anderen diskriminiert. Wenn Wahrheit aber auch der Weg ist, wenn Wahrheit nämlich Liebe ist, dann besteht sie aus zwei Komponenten. Und es geht eigentlich immer um Wahrheit und Liebe. Wahrheit und Liebe. Und wenn diese zwei Dinge da sind, dann kommt auch Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aber das Leben kommt aus Wahrheit und Liebe. Und die Liebe, Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Das ist die Liebe Jesu, die sich hier zeigt. Wir kennen die Geschichte von dem verlorenen Sohn, der ganz weit wegrennt, der sich sein Erbe auszahlen lässt, der alles verprasst, bis er bei den Schweinen irgendwo, bei irgendwelchen Römern im Römischen Reich abhängt und nicht mal das, was die Schweine kriegen, bekommt er zu essen. Und er wünscht sich und er sehnt sich zurück zu diesem Vater, wo er weiß, dass selbst seinen Knechten geht es besser. Und er ist so weit unten an diesem Punkt und entscheidet sich, zurückzugehen zu seinem Vater. Und sein Vater, als er ihn sieht, der schlachtet ein Lamm und ich glaube, er läuft ihm sogar entgegen. Lukas 15, er sagt, Vers 24, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Jetzt läuft er ihm entgegen. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Egal, Jesus sagt, ich bin der Weg, damit meint er, ich bin der Weg zum Vater. Und hier kommt diese Liebe, der Vater wartet darauf, dass seine Kinder zurück zu ihm kommen. Ich bin die Wahrheit, gleichzeitig braucht es diese Wahrheit, dass Jesus die Option kriegt, in unser Leben hineinzusprechen, dass wir das zulassen. Diese Wahrheit, die eigentlich wehtut, diese Offenbarung über unser Leben, die Wahrheit, die wir eigentlich nicht wollen. Die Wahrheit, die wir auch gekreuzigt haben, die die Juden gekreuzigt haben, sie wollten lieber die Lüge. Aber diese Wahrheit will zu uns sprechen und will etwas offenbaren in uns, sie will uns etwas zeigen. Aber das Schöne ist, diese Wahrheit kommt in Liebe. Der gute Hirte geht ja zu dem einen verlorenen Schaf in völliger Liebe. Dieser Vater, der empfängt seinen Sohn in völliger Liebe, indem er sagt, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er schlachtet dann das gemästete Kalb und er zieht ihm diesen Siegelring wieder an. Und ich denke, das ist auch der Ansatz, den wir brauchen in einer Welt, die säkular ist, die privatisiert ist und die pluralistisch ist, dass wir die Wahrheit sprechen. Also, wir müssen sie aber gut verpacken. Ich habe jetzt heute nur meine alte Bibel gefunden, die ist echt zerflattert. Trotzdem liebe ich sie. Ich habe mich irgendwann entschieden, eine andere mir zu kaufen. Der Kern ist der gleiche, die Wahrheit. Aber die Verpackung in dieser Welt, die muss anders sein. Aber wir dürfen keinen Kompromiss machen mit der Wahrheit. Sonst werden wir die Wahrheit immer durch politische Korrektheit ersetzen müssen. Die Wahrheit muss die Wahrheit bleiben. Wenn ich mit Menschen rede, werde ich trotzdem über Jesus reden. Aber ich werde zuallererst über seine Liebe reden. Seine Liebe und auch das, dass wir in seinem Bild geschaffen sind. Und trotzdem werde ich irgendwann versuchen, auch die Wahrheit zu bringen, dass er für uns am Kreuz sterben musste. Dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind. Wir müssen da irgendwie schlau werden, wie wir in diesen Zeiten die Wahrheit auch wieder verkündigen können. Ich glaube, da brauchen wir auch noch Schulung. Ich habe auch schon mal überlegt, so einen Kurs über Apologetik zu machen. Wie können wir die Wahrheit in dieser Zeit den Menschen nahebringen, sodass sie uns nicht gleich rausschmeißen und sodass sie es verstehen? Und es ist durchaus möglich. Das wäre mal noch so ein Ziel für die Zukunft. Aber um es so zusammenzufassen und abzuschließen, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrheit und Liebe in einem bringen Leben. Und ich möchte euch Mut machen, diese Wahrheit in euer Leben zu lassen, auch diese Worte Jesu in euer Leben zu lassen. Ich habe letztes Mal gesagt, für Anfänger, lest einfach mal nur die Worte Jesu, bevor ihr jetzt einen Paulusbrief über die Rechtfertigung lest. Lest einfach mal so die Worte Jesu, was er sagt. Und lasst es auf euch wirken. Und lasst seine Wahrheit in euch wirken. Lasst seine Liebe an euch wirken. Und dann wird es Leben bringen für euch. Und das bete ich jetzt noch, dass es Leben bringt.